Ein starker Marketing- und Sales-Funnel ist, was den Unterschied macht zwischen bisschen Umsatz und Profit hier und da oder sogar in Akquise feststecken und einem Business, das locker auf die sechsstelligen Monate und die siebenstelligen Jahre skaliert. Aber es gibt ein paar Probleme mit Funnels und die möchte ich mit dir heute aufdecken. Vermutlich stecken sie dahinter, warum, wenn du es bisher probiert hast, es nicht so geil lief, wie du es dir gewünscht hättest. Und wenn du es noch gar nicht probiert hast, wird dir das eine Menge Pain ersparen, denn so gut wie jeden Fehler, den ich dir hier zeige, habe ich bereits gemacht auf meinem Weg zu den siebenstelligen Umsätzen. Und genau darum geht es in diesem Kanal hier. Ich zeige Unternehmern, wie sie ihr Wissen nehmen und online zu einem Millionen-Business machen und nicht auf einem Hobby-Niveau mit fünfstelligen Monaten festhängen. Switchen wir mal rüber dafür auf das Whiteboard. Das Problem mit Funnels, um mal direkt einzusteigen, ist nämlich Nummer eins, das Messaging, also deine Formulierungen, die vermutlich noch nicht ganz on point sind. So, damit noch nicht on point. Das heißt, sie sprechen vielleicht noch nicht die Segmente an, die du wirklich erreichen willst. Das heißt, du hast dich vielleicht mit Copywriting beschäftigt, du hast einen Copywriter dir vielleicht an Bord geholt, du hast dich schon mit Marketing beschäftigt, aber manchmal ist es halt einfach, dass man betriebsblind wird mit seinen eigenen Produkten, mit seinen eigenen Sachen. Und was heutzutage halt extrem wichtig hierbei ist, ist, dass du nicht nur generelle Ansprachen verwendest, egal ob es jetzt Dating und Beziehungen und Kommunikation ist oder ob es um Gesundheit und Fitness und Schmerzfreiheit geht oder ob es um Businesswachstum und Beratung hier geht, egal ob B2C oder B2B. Nischenansprachen, Nischenhooks sind wichtiger denn je. Was meine ich mit Nischenhooks? Wenn wir jetzt zum Beispiel von Hundefutter sprechen, dann haben wir das grobe Thema erstmal. Hundefutter. Haben wir das grobe Thema erstmal und jetzt denkt man vielleicht daran, wenn man eine Werbeanzeige machen würde, ja, ich hebe hervor, was das Produkt einzigartig macht. Also ich spreche vielleicht das USP an und vielleicht spreche ich die Zielgruppe an. Du bist Hundehalter und möchtest deinem Hund gutes Essen geben. So, und da hört die Kreativität bei den meisten dann auf und dann machen sie im Grunde hieraus fünf verschiedene Formulierungen, die aber inhaltlich eigentlich dasselbe sind und nur Worte austauschen. Auch wenn du hier KI einsetzt, kriegst du häufig halt neu wieder gekaute Version von derselben, vom selben Thema. Was nicht das ist, was halt gut performt, wenn du wirklich skalieren möchtest. So, wenn du jetzt Nischenhooks erreichen möchtest, musst du überlegen, was sind all die Gründe, warum jemand das Hundefutter kaufen würde, wenn es jetzt auch besonderes Hundefutter ist, jedes Produkt ist ja besonders auf eine bestimmte Art und Weise. Ist es zum Beispiel Bio oder Barf, rohes Hundefutter meine ich, das dann besonders biologisch ist. Warum würden Leute das kaufen? Vielleicht für helleres Fell, vielleicht für besseren Geruch, vielleicht für Langlebigkeit des Hundes, vielleicht um Tierarztkosten zu sparen langfristig, nicht Frauenarzt, Tierarztkosten zu sparen. Vielleicht um etwas anderes, um sich einfach statusmäßig besser und erhaben zu fühlen und wenn meine Familie gut ist, dann muss auch der Hund gut essen. Was sind hier verschiedene Ansprachen? Und das sind Nischenhooks, eine Ad, die sich zum Beispiel dann alleine um das Thema Fellqualität und der Zusammenhang davon mit der Ernährung des Hundes dreht. Das ist natürlich auf E-Commerce bezogen, das hier, aber mal nur für ein simples Beispiel. Aber es könnte auch Hundetraining sein oder was auch immer letztlich deine Nische ist. Also, das ist eine Sache, die dein Funnel vermutlich gerade unterdurchschnittlich performen lässt. Noch etwas, auf das viele nicht achten, ist, es geht nicht nur ums Wording. Es geht um das Bild, es geht darum, wie das aussieht. Also auch hier in diesem Video judgest du bewusst oder unterbewusst, was du hier siehst. Was sehen wir denn hier so? Eigentlich nicht so viel. Es ist ein bisschen minimalistisch und das auch bewusst so gewählt. Hier siehst du manchmal eine Uhr, manchmal keine Uhr. Es geht nicht so um den Uhrenflex hier bei mir. Du siehst vielleicht so ein Whoop-Band, was dir etwas über mich aussagt, dass ich zum Beispiel auf meine Gesundheit achte. Und wenn du das ebenfalls tust, dann wird das eine gewisse Sympathie erregen. Wenn nicht, wirst du es vielleicht nicht kennen und sieht einfach nur wie random sportlicher Schmuck aus. Aber vielleicht macht es auch was mit dir und vielleicht stößt es auch ein paar Leute ab am Ende des Tages, wenn man so gesehen hat und sich denkt, ah, wieder so ein Gesundheitsfuzzi. Dann sehen wir hier Möbel. Ansonsten sehen wir hier nicht viel. Ich könnte, glaube ich, noch ein bisschen nachlegen. Wir sehen Pflanzen, angenehmes Licht, abstrakte Kunst, Gold, Grün, Farben, die auch etwas aussagen, wo wir an einer anderen Stelle vielleicht tiefer reingehen werden. Wenn ich Werbeanzeigen erstelle, dann sieht man auch bestimmte Dinge. Man sieht meinen geilen Ausblick auf den Rhein hier von meiner Terrasse. Man sieht vielleicht meinen Kleidungsstil, der etwas Bestimmtes über mich aussagt, ob er jetzt mit Logos gefüllt ist oder nicht, ob er hochwertig oder billig aussieht, ob er gut steht oder nicht. All das spielt ja damit rein. Und auch das wird nicht nur gejudged von den Leuten, die deine Werbeanzeigen anschauen, sondern auch maschinell ausgelesen und ausgewertet heutzutage von Meta. Diese Maschinenlernalgorithmen, diese Large Language Models, diese KI-Modelle, die scannen ja auch die Bilder. Ich meine, mach ein Foto von einem Objekt, pack's in ChatGPT und das kann dir sagen, was da drauf ist, solange es nicht super, super abstrakt ist. Und selbst was Abstraktes wird es wahrscheinlich als etwas Abstraktes, wie dieses Bild hier hinten, einschätzen. Und deswegen gilt es, auf all das zu achten. Und das sind Dinge, an die du vielleicht gedacht hast. Zum Beispiel junge Leute, die im Businessbereich unterwegs sind, denken dann, okay, ich muss mir irgendwie ein schickeres Auto nochmal mieten oder sowas. Oder ich muss durch mein gemietetes Penthouse laufen von Airbnb, um das gut aussehen zu lassen. Und das resoniert dann mit einer gewissen Zielgruppe. Aber vielleicht denken sie auch eher dann an das, was sie anziehen würde und nicht an das, was ihre Zielgruppe anspricht. Das bedeutet, etwas, was dein Messaging eben auch, deine Formulierungen, deine Botschaft vielleicht das treffendere Wort hier, schlechter werden lässt, ist auch das Bildliche außen vor lassen. Und eine Sache, die extrem wichtig ist, und ich glaube, darüber sprechen echt kaum Leute, ist das Thema Tonalität. Und damit meine ich nicht irgendwelche Vertriebsschulungs Tonalitäten und Stimmmuster. Und du merkst, bei mir ist auch authentisch, sage ich jetzt mal, Leute, die Nase ein bisschen zu. Ich hoffe, nicht zu schlimm. Was ich aber damit meine, und das ist eine Sache, wo ich viel dran gearbeitet hatte, bevor ich jemals Werbeanzeigen gemacht habe, was mir dann sehr zugute kam. Du siehst es in Werbeanzeigen, wenn Leute sich komplett verstellen müssen und halt irgendwie den Larry machen, hey, na, und so eine Tonalität drauf haben, was man sich so klassischerweise bei Werbung denkt. Tatsächlich ist aber in dem, wie auch immer du kommunizierst, dein Alleinstellungsmerkmal mit drin. Wenn du als Personenmarke auftrittst, was du vermutlich tust, wenn du mit einem Info-Business Millionenumsätze erreichen möchtest, dann hat jeder seine eigene Tonalität. Und ich würde das immer so beschreiben, es nutze die Tonalität in Werbeanzeigen, die du auch ohne Cringe deiner Familie zeigen könntest. Die müssen nicht was mit deinem Thema anfangen können und vielleicht denken sie sich, hey, wir kennen dich als so ein Typ oder so eine Frau und jetzt machst du sowas in Richtung Business, das ist ein bisschen anders, das ist fein, aber sie sollen dich darin wiedererkennen und nicht den Eindruck haben, du tust so, als wärst du ein anderer Mensch. Nicht, weil das moralisch jetzt vorteilhaft ist oder sowas oder weil du deswegen ein besserer Mensch wärst, sondern weil es einfach spürbar echt ist. Und das kommt gerade in der heutigen Zeit mit dem ganzen KI-Stuff besser an. Warum mache ich so? Weil ich habe schon mal getestet, wenn ich meine Werbeanzeigen zum Beispiel mit einer KI ins Englische übertragen lasse, dann verschwindet die Hand vom Gesicht. Deswegen, wenn du so eine Online-Zertifizierung machst, Personenbestätigung, Personalausweis, musst du manchmal so vor deinem Gesicht wackeln. Aber ich rutsche ab, drifte ab. Das ist wichtig, rutsch nicht in diesen Ad-Sprech rein. Und dann auch das Wording, das du verwendest, spielt eine Rolle. Davon haben wir schon ein bisschen gesprochen. Nischenhook spielt da ein bisschen rein. Ich bringe das jetzt mal hier oben bei den Worten rein. Das Wording, was für Worte verwendet deine Zielgruppe? Wenn du Teil dieser Zielgruppe bist, dann ist es natürlich recht einfach für dich, das zu tun. Wenn du aber dich zum Beispiel an andere Leute wendest als dich selbst, musst du tief in die Recherche reingehen. Was verwenden die für Begriffe? Ganz einfache Beispiele im B2B-Bereich sind zum Beispiel, dass manchmal von Patienten geredet wird und nicht von Kunden, zum Beispiel bei Ärzten. Und auf solche Dinge musst du achten. Und wenn du das eben nicht beachtest, dann hat das riesen Nachteile für deine Funnel-Performance und du kannst ihn im Grunde einstampfen. Zweites wichtiges Thema sind deine Kennzahlen, deine KPIs, deine Zahlen. Und wahrscheinlich trackst du die falschen KPI, die falschen Key Performance Indikatoren. Dinge, die du zum Beispiel gehört hast, sind CPL, also Cost per Lead. Das ist eine Sache, die viele Leute im Blick haben und dann sagen, ich habe jetzt gute Leadpreise, ich habe schlechte Leadpreise. Was tatsächlich aber wichtiger ist, ist der CPA meiner Meinung nach. CPL ist halt so ein kleiner Ausschnitt. Wie viel zahlst du dafür, dass jemand einträgt in deinen Funnel, was auch immer du für einen nutzt? CPA ist halt dann die größere Zahl. Wie viel zahle ich für einen neuen Kunden? Und dann zählt eben die Ratio von, wie viel zahle ich für neuen Kunden und was ist der Average Order Value? Was ist das, was er als erstes bei mir ausgibt? Und Achtung, hier gibt es jetzt nicht um Volumen. Volumen bedeutet, du hast ein Jahrespaket abgeschlossen, wo ein Kunde 12.000 Euro zahlt, netto, zuzüglich Mehrwertsteuer und dann erzählst du allen von dem Brutto-Jahresvolumen. Wenn die Person aber nur 1.000 Euro anzahlt, dann ist der Average Order Value erstmal 1.000 Euro. So, Ich werde noch ein anderes Video machen, wo ich auf komplexere Projekte mit erklärungsbedürftigen Produkten eingehe, mit B2B-Sales-Zyklen, findest du auch auf meinem Kanal. Und da muss man halt das Ganze ein bisschen anders berechnen. Diese Ratio ist wichtig. Worauf auch geachtet wird, ist, sagen wir jetzt mal zum Beispiel eben auch wieder Cost per Lead, aber nicht, oder zum Beispiel Cost per Call, wie viel zahle ich dafür, wenn du ein Call-Element in deinem Funnel hast, also wenn sich Leute bei dir Beratungsgespräche buchen, wie viel zahle ich für einen Call? Das ist schon das höchste der Gefühle, das viele Leute da draußen im Blick haben. Frage ist doch wirklich, was ist der Cash Collect per Call booked? Das heißt, wie viel nimmst du unterm Strich ein pro gebuchten Call? Das heißt, du würdest zum Beispiel schauen am Monatsende, wie viel Nettozahlungseingang ist tatsächlich zustande gekommen. Volumen gucke ich mir auch an, aber ich gucke primär erstmal auf, was ist das, was ist der Nettozahlungseingang? Und dann gucke ich, wie viel ist das pro gebuchten Termin? Und dann weiß ich, wie viel kann ich wirklich ausgeben für einen Termin? So. Und das ist ich nenne es jetzt mal eine Korridorlogik, ein Begriff aus dem Trading. Wenn ich, sagen wir mal, 10 Euro zahle, so, dann ist das Ganze profitabel. Wenn das Ganze 30 Euro kostet, was auch immer für ein Event, dann wird es weniger profitabel. Sagen wir mal, der Sweet Spot hier ist 20 oder die Spitze hier ist 20, dann musst du gucken, bleibt mein Cost per Event, zum Beispiel per Call booked, unter 20. Und wenn du merkst, okay, ich fange an, mehr als, in dem Fall 20 Euro dafür zu zahlen, dass ein Call gebucht wird, dann werde ich in diesem Bereich im Frontend nicht profitabel. Und manchmal willst du auch im Frontend nicht profitabel zwingend sein. Aber dieses Delta musst du dann halt schließen und dir angucken, welche Kennzahlen fließen denn da rein, dass der Cost per Call booked so hoch ist und kannst dort eben dann gezielt das fixen. Anstatt zu sagen, oh, ich muss meine Landingpage optimieren, weil mein Cost per Call oder Cost per Lead hochgegangen ist. Auch eine Sache, die viele im ersten Schritt tracken, ist ROAS, zum Beispiel auf Wochen- oder Monatsebene. Aber hier ist halt wichtig, dass du die Sales Cycle Length im Blick hast und darauf basierend den ROAS berechnest. Das bedeutet, wenn du weißt, hey, bei mir dauert es im Durchschnitt, und das kannst du mal bei dir nachprüfen, in deinem E-Mail-Marketing-System, in deinem CRM, 4 Wochen, bis jemand kauft, dann macht es Sinn, den ROAS auf Monatsebene zu berechnen. Wenn du aber in einem Bereich bist oder schon länger in deinem Markt bist und der Sales-Zyklus länger geworden ist, zum Beispiel 2 Monate, dann macht es nicht Sinn, den ROAS auf Monatsebene zu berechnen, sondern auf 2-Monats-Ebene. Das grenzt natürlich dann irgendwann, beißt dann irgendwann mit vielleicht deiner Amex-Zahlung, mit deinem Zahlungsziel, wann du das begleichen musst. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, dass du das im Blick hast und den ROAS nicht einfach blind berechnest, war der jetzt diese Woche positiv oder diese 2 Wochen oder über die letzten 3 Tage, sondern in dem Zeitfenster, in dem es auch zum Sale kommt. So, das zum Thema KPIs. Wenn du das nicht im Blick hast, kannst du deinen Funnel direkt einstampfen. So, dann Fulfillment. Das ist bei vielen capped und begrenzte Fulfillment-Kapazität. Wenn du nicht mehr verkaufen kannst, dann stößt du natürlich an Skalierungsgrenzen deines Businesses und da ist es wichtig, darauf zu achten. Vermutlich, wenn das bei dir der Fall ist, wenn du sagst, ich kann nicht viel mehr Kunden annehmen, hast du entweder, hoffe ich für dich, ein Pricing, das so hoch ist, dass es sich für dich lohnt, mit so wenigen Leuten nur zusammenzuarbeiten, oder du findest einen Weg, mehr anzunehmen. Ganz simpel. Und hier darfst du einfach unternehmerisch, erfinderisch werden, kreativ werden. Zum Beispiel, schlechte Strukturen im Fulfillment bedeuten, dass sie unterm Strich abhängig von dir sind, bei einem Preis, wo sich das nicht lohnt. Und ich gucke immer hier drauf, also bei allen Themen am Business, nicht, was für 50 Wege gibt es, etwas zu fixen, sondern welche paar wenigen Schritte sind jetzt relevant. Und hier wäre das zum Beispiel das Thema Onboarding anzugehen und das Thema Verlängerung anzugehen. Heißt, Onboardings sind extrem effektiv, wenn es darum geht, Kunden happier zu machen und gut in dein Produkt reinzubringen. Ich weiß noch, das erste Infoprodukt, das ich jemals gekauft hatte, das war ein tolles Erlebnis, war ein nur 1.000-Euro-Kurs, den ich auch über Raten abgestottert habe damals vor vielen, vielen Jahren, wo ich angerufen wurde und gefragt wurde, hey, finde ich alles, komme ich zurecht? Und alleine das hat die Möglichkeit für mich, einen Refund zu machen, ausgeschlossen, weil ich gemerkt habe, boah, die kümmern sich um mich, auch wenn es nur ein Anruf von einer Assistenz war. Ich habe gemerkt, warte mal, wenn ich drüber nachdenke, ich habe gerade keine Fragen, aber wenn ich welche hätte, dann wüsste ich, wo ich nachfrage. Ich habe also keine Ausreden mehr und es hat mich in die Aktion gezwungen sozusagen. Und dafür ist der Onboarding-Termin da. Den kannst du natürlich 1:1 machen, mit der Zeit lohnt sich das aber nicht mehr. Dann kannst du das im Gruppenformat machen, einmal die Woche, einmal im Monat, Neukunden willkommen heißen oder du kannst es outsourcen, zum Beispiel wie in dem Beispiel, das ich dir gerade erzählt habe, wo es eine Assistenz gemacht hat. Hier kann aber auch KI mittlerweile extrem helfen, kann basierend auf den Daten, die jemand im Onboarding-Formular angibt, und ich würde dir empfehlen, immer auf jeden Fall einen Fragebogen für deine neuen Kunden zu haben. Das heißt, wenn jemand bei dir kauft, dann kriegt er einen Fragebogen sofort auf der Danke-Seite, wo er oder sie Daten zu sich angeben kann, Gründe angibt und so weiter, weil das ist der wichtigste Moment, dieser Post-Purchase-Moment, eine Post-Purchase-Survey, wo die Person noch am ehesten in der Gedankenwelt ist, die sie gerade zum Kauf gebracht hat. Mit ihren Wünschen, mit ihren Hoffnungen. Wenn du die Umfrage erst 1-2 Monate oder Wochen oder Tage später machst, ist die Wirkung geringer. Und eine KI könnte diese Daten zum Beispiel nehmen und dann eine personalisierte Onboarding-Nachricht schicken, sodass dann dort nochmal ein wirklich persönliches Gefühl zustande kommt, yes, ich habe Bock an diesem Ziel damit zu arbeiten. Das zum Thema Fulfillment. Musst du im Blick haben, sonst stößt du eben auch hier eben schneller deine Grenzen und dein Funnel kannst du wiederum einstampfen. Nummer 4, Backend-Selling-Systeme sind extrem wichtig. Das bedeutet, wenn du Marketing betreibst und zum Beispiel nur drauf guckst, habe ich einen günstigen Leadpreis, hat die Person gekauft oder hat sie nicht gekauft jetzt im ersten Sales-Gespräch zum Beispiel oder hat sich das ausgegebene Werbebudget auf die Woche gerechnet nicht gelohnt, dann verbrennst du eine Menge Cash, weil etwas, das du immer aufbaust, während du dein Business auf Millionenumsätze bringst und Werbeanzeigen schaltest, ist eine Audience. Eine Audience, nicht nur die organisch deine Sachen gegebenenfalls sieht und sie dir bei Insta folgt oder YouTube abonniert oder wo auch immer, sondern auch eine E-Mail-Liste, die entsteht. Immer empfehlenswert, auch wenn E-Mail wirklich das älteste Werkzeug in dieser Online-Marketing-Welt ist, ist es einfach das, was den höchsten Return on Invest mit sich bringt. Und du kannst hier super mit Leuten und Follow-up-Newslettern arbeiten. Aber es gibt viele Wege, wie du aus einem Lead, der noch nicht sofort kaufbereit war, langfristig immer noch einen Kunden machen kannst oder zumindest einen Fan und eine Empfehlung generieren kannst. Und häufig warten diese Leute dann nur, bis sich bei dem im Privatleben was geändert hat oder bis sie finanziell oder zeitlich oder aus anderen Gründen waren sie noch nicht ready. Und wenn der Moment dann gekommen ist, dann willst du dort sein. Weil, vielleicht kurze Story dazu. Mit meinem Copywriting-Training habe ich es sehr häufig, dass Leute bei anderen Leuten Marketing sehen und auf das Thema Copywriting kommen, dann aber nach ein paar Tagen, vielleicht ein paar Wochen auf Recherche sich machen und mal googeln. Dann finden sie mein Training und sagen, oh warte, das sieht viel besser aus. Das bedeutet, meine Konkurrenz sozusagen gibt Werbebudget für mich aus. Warum? Weil ich Backend-Selling-Systeme habe. Was heißt das? Meine Firma, mein Angebot ist recherchierbar und hält einem Double-Check stand, wenn jemand nochmal mit seinem Partner drüber gucken möchte, nochmal North Data, die GmbH nachgucken möchte oder andere Dinge. Dann hält das dem stand. Und zusätzlich, nachdem sich die Person dann bei mir eingetragen hat, bekommt sie viel mehrwertreiches und mehrwertdichtes Follow-up mit zusätzlichen Ressourcen, die eben Vertrauen und Sympathie und Kompetenzbewusstsein schaffen und somit, wenn auch nicht direkt im ersten Schritt, hintenrum über das Backend-Selling-System eben zu Kontakten führen kann. Das heißt, verbrenne keine Leads, indem du die einfach fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, sobald etwas nicht geklappt hat. Ich nenne das die Fuck-or-Bounce-Mentalität, die viele haben. Wo sie halt sagen, ey, die Person kauft sofort oder nicht. Deswegen habe Ressourcen bereit und ein Follow-up-System, das stark, persönlich und mehrwertreich ist. Und das ist, worum es beim Backend-Selling geht. Und wenn du diese vier Pfeiler beachtest, dann kannst du dein Problem mit Funnels lösen und gegebenenfalls die Millionen im Jahr erreichen. Viel Spaß, viel Erfolg beim Umsetzen. Bis dahin, dein Max. Ciao.